Der Untertitel meiner Predigt heute heißt Solidarisch Mensch sein. Und das klingt jetzt erstmal nicht so sehr theologisch, dass man es vielleicht in einer Predigt erwartet. Aber wir werden miteinander gleich rausfinden, was es bedeutet. Ich möchte ein paar Verse vorlesen aus Lukas 10. Und wer sich daran erinnert, mit Lukas 10 hat das hier alles begonnen, diese 12 Teile, diese Serie Liebe ist alles. Und da wird es auch heute wieder enden. Und ich lese von Vers 30. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Ich darf uns kurz einmal an den Kontext erinnern. Ein Theologe sucht den Schlagabtausch mit Jesus, will mit ihm diskutieren, will ihn versuchen. Und die Frage ist, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und Jesus sagt, naja, du hast ja die Schrift, was steht denn da? Und der Mann sagt, ja, Gott lieben und den Nächsten wie mich selbst. Und Jesus sagt, hast rein. Konnte man nicht besser auf den Punkt bringen. Genau, wir haben das ewige Leben. Wir sind noch in einem sehr jüdischen Kontext und nicht in einem neutestamentlichen Evangelisationszelt. Ganz wichtig, das zu bedenken. Jesus spricht mit einem Rabbi, mit einem Theologen seiner Zeit. Gott lieben und den Nächsten wie mich selbst, das ist ewiges Leben. Und dann erzählt er dieses Gleichnis, genau in diesem Kontext. Und in diesem Kontext macht es eben auch nochmal ganz besonders Sinn. Ich glaube, dass frühe Gleichnisse sehr oft ihrem Kontext beraubt wurden und die sind irgendwie immer alle nett, ne? Und man versteht auch so grob. Aber es bekommt einen ganz anderen Tiefgang, wenn man ein bisschen mal versteht, worum geht's denn da. Und Jesus führt hier, ich sag mal, drei Lebensphilosophien uns vor Augen, mit denen man so unterwegs sein kann. Drei Lebensphilosophien. Die erste ist die Philosophie des Räubers. Und die nenne ich mal, deins ist meins und du bist egal. Deins ist meins und du bist egal. Ich habe Hunger, du hast was bei. Pau, auf die Fresse. Ja? Es geht um mich. Ich muss überleben, ich brauche Geld, ich muss mich verwirklichen. Deins ist meins und du bist egal. Jesus sagt einmal in Johannes 10 und dem 10. Vers, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und was für ein kurzer Schrifttext, der uns auf den Punkt bringt, worum es beim Teufel geht, bei dem Widersacher Gottes. Er kommt zu uns immer aus einem Grund. Er kommt nur, exklusiv, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und Paulus nennt ihn einmal den Gott dieser Welt. Und weil er der Gott dieser Welt ist, weil er über das nicht göttliche Reich herrscht, nehmen die natürlich, sieht man dort diese Philosophie immer mehr angenommen und verbreitet sie sich immer mehr. Es ist jetzt, falls du jetzt gerade an Kriminalität und sowas denkst und was da alle wächst, das ist ein typisch frommer Gedanke, das gehört auch dazu. Ja, das darf man auch mal kurz denken, weil kommen wir ja noch richtig gut weg, denn sowas machen wir ja nicht. Ja, also Einbrüche machen wir nicht, Drogenhandel, ne? Die ganze Betrugswelle, die gerade tobt im Internet, das ist ja nicht mehr zu fassen und die werden besser. Ihr müsst richtig, richtig doll heute aufpassen, bevor ihr irgendwo draufklickt. Oder eben auch Steuerhinterziehung oder andere Dinge, die vielleicht der eine oder andere auch schon mal der Versuchung erlegen war. Aber mal von diesem ganzen Kriminellen abgesehen, es geht noch um was anderes. Es geht um das Motiv, aus anderen Menschen Kapital zu schlagen. Es geht darum, dass ich einen Menschen sehe. Und was sehe ich in diesem Menschen? Ich sehe in ihm nicht das Ebenbild Gottes. Ich sehe in ihm nicht ein Geschenk Gottes an mich, dass ich diesem Menschen begegnen darf. Nein, ich sehe meinen Profit und ich sehe meinen Vorteil in diesem Menschen. Und da gibt es einen sehr großen, sehr legalen Raum, wo das sein darf. Und trotzdem ist das die Handschrift des Gottes dieser Welt. Wenn ich so an legale Ausbeutung denke an vielen Stellen dieser Welt, wenn ich an Löhne denke, die ganz, ganz schrecklich ungerecht sind und mit denen kein Mensch mehr seine Kinder satt kriegt, wenn ich an die ganze Umverteilung von Arm nach Reich denke, auch in unserem Land, da gibt es Statistiken, da könnt ihr mal googeln, das schreckt mich immer auf, wenn ich dann allerdings in Nepal oder Indien bin oder solchen Ländern oder auch einmal in Russland, relativiert sich das etwa. Aber da sieht man mal, wo es endet. Da sieht man eine so erbärmliche Armut, wie du sie noch nie gesehen hast. Und einen so unfassbaren Reichtum und Autos und Paläste, wie du sie noch niemals gesehen hast. Und die haben das nicht so mit den verschiedenen Wohngebieten. Das siehst du manchmal Seite an Seite. Ja, bitterste Armut. Aber das ist der Weg. Das ist der Weg des Gottes dieser Welt. In den Menschen Profit zu sehen und an sich selbst zu denken. Und das ist die Philosophie der Räuber. Deins ist meins, du bist egal. Wenn ich darüber nachdenke, wie viele Rentner heute ihre Nachbarschaft verlassen müssen, wo sie gut angebunden waren, wo sie ein gutes Leben hatten, um in irgendwelche Vorstädte zu ziehen, weil es einfach nicht mehr reicht, weil man dort einfach nicht mehr wohnen bleiben kann in der Rente, dann sage ich, das hat ganz viel zu tun mit dem Gott dieser Welt. Wenn ich sehe, dass Krankenhäuser und Altenheime heute Profit machen müssen, ja, das bloß nicht allgemeines Geld dort, das brauchen wir für andere Sachen, und der ganze Abfall an Niveau, was alles damit einhergeht, alles das meine ich. Gott sagte etwas Unfassbares im Garten Eden. Er hatte den Menschen geschaffen, er hatte einen wunderschönen Garten geschaffen, und alles war cool. Es gab noch keine Sünde, keine Frauen. Das war jetzt nicht in einem Atemzug. Das war jetzt. Also ich sag mal so, für mich als Charismatiker, der Ort der Orte, ich und mein Gott. Und ich habe ihn angebetet von morgens bis abends und es ging mir nur um den Herrn und alles andere war unwichtig. Und auf einmal fängt er an zu nörgeln. Guckt sich das alles an, was er da geschaffen hat und sagt, naja, stimmt halt nicht. Ich sage, aber Herr, du und ich in heiliger Einigkeit und ich bete dich an und nichts Menschliches hier, du und ich. Und er spricht die Worte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und so schenkt er ihm einen Menschen. Das größte Geschenk Gottes an den Menschen war immer der Mensch, auch in Jesus Christus, als er dann selbst Mensch wurde. Er schafft einen zweiten Menschen in seinem Ebenbild und damit schenkt er ja Adam nicht nur eine Frau, sondern damit schenkt er Adam die Menschheit, denn das ist ja das, was daraus wurde. Das ist der paradiesische Gedanke. Gott schenkt uns Menschen und Menschen sind kostbar. Gott hat uns Dinge geschenkt, damit wir sie benutzen und Gott hat uns Menschen geschenkt, damit wir sie lieben. Der Gott dieser Welt will das umdrehen in deinem Leben. Er will, dass du Menschen benutzt und dass du Dinge liebst, Autos liebst, Hobbys liebst, Computer liebst, das neue iPhone liebst und Menschen vielleicht benutzt, um es zu bekommen. Das ist die Philosophie des Räubers. Was deins ist, wird meins und du bist egal. Dann kommt die Philosophie der Frommis. Und die Philosophie der Frommis will ich mal so umschreiben. Meins bleibt meins, du bist egal. Also wir sind jetzt gerade nicht beim Karneval, ist ja schon vorbei. Wegen meins bleibt meins, sage ich nur. Ne? Manchmal gibt das dann, dass Leute sich so anstoßen an diesem Punkt. Meins bleibt meins und du bist egal. Also dieser Theologe, dieser Priester unterscheidet sich ja nicht sonderlich in seiner Weitherzigkeit von dem Räuber. Der Räuber hat eindeutig Gesetze übertreten, der Räuber hat eindeutig Dinge getan, wo die menschliche Gesellschaft auch sagt, das ist verboten, das darf man nicht, das ist ganz böse. Aber das Reich Gottes geht ja weiter, der Wille Gottes geht ja weiter. Und dieser Mensch unterscheidet sich nicht sehr von den Gangstern. Er denkt eben auch nur an sich. Und jetzt kann man natürlich nochmal die Frage stellen, warum ist der Gangster eigentlich ein Gangster? In Israel, in der damaligen Zeit unter der römischen Besatzung, gab es schon enorme Armut. Es gab schon ganz, ganz, ganz enorme Armut. Vielleicht war es ein Waisenjunge, ich weiß es nicht. Vielleicht hatte er seinen Vater ganz früh verloren, irgendwo erschlagen von einem römischen Legionär, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es gab Horden von verzweifelten Menschen. Horden von Menschen, die nicht klarkamen in diesem Leben. Und solche Menschen radikalisieren sich und solche Menschen brechen Regeln. Einfach, um zu überleben. Das hatte so ein Priester nicht nötig. Der kam vom Stamm Levi. Da war man quasi Beamter auf Lebenszeit. Also die spielten den Worship im Tempel und die Priester waren alle Leviten. Ja? Und da ist das ganz klar im Gesetz geregelt. Jeder muss was abgeben, aus ganz Israel muss abgegeben worden. Der Mann hatte eine Bombenpension, der Mann hatte ein gutes Einkommen. Der Mann hatte nicht nötig, andere zu erschlagen. So, wenn wir die beiden beurteilen und so denken, boah, der Räuber ist ja wirklich der ganz Schlimme. Gut, der Samariter hinterher, aber der, nein, ich glaube nicht, dass er so viel besser ist. Ich glaube nicht, dass er in den Augen so viel besser davonkommt als der Räuber. Dem ging's gut. Und dann gibt's ja so diese manchmal fromme Mentalität, ich habe ja nichts getan. Ich war das ja nicht. Die Sünde ist hier passiert, ich habe ja nichts getan. Vielleicht hat er sogar gedacht, ach, so ein armer Kerl. Ach, schlimm heutzutage, schlimm, das mit den Verbrechen, das greift immer weiter um sich. Ja, man merkt, Jesus kommt bald wieder. Und geht weiter. Und geht weiter. Eine Religiosität, ich nenne sie mal so, weil das ist keine Geistlichkeit, eine Religiosität, die darauf basiert, was wir alles nicht tun, weil wir Christen sind. Wir lügen nicht, wir fluchen nicht, wir lästern nicht, wir spielen keine Gewaltspiele. Oder die jungen Brüder? Nö, ne? Das will ich erwischen. Und wir gucken keine Pornos. Ja, also wir haben eine Riesenliste von Dingen, die wir nicht tun, weil wir Jesus nachfolgen. Aber ich bin heute hier, um dir zu sagen, dass Jesus gesagt hat, es geht nicht darum, was du nicht tust. Es geht darum, was du tust. Und in diesem Gleichnis hier, unfassbar anfassbar. Jesus hat einmal es so super auf den Punkt gebracht, wofür er steht. In Matthäus 25, Vers 45, da sagt er, was ihr einem dieser Geringsten, also einem dieser Ärmsten, einem dieser Kränksten, einem diesen Ausgeschlossensten, einem diesen, was ihr diesem Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Aber Jesus, wir haben ganz viel für dich gesungen. Ja, sehr schön, hat mir auch gefallen. Aber das ist, worum es geht. Liebe ist alles. Im Alten Testament lässt Gott einmal durch einen Propheten sagen, eure Gottesdienste kotzen mich an. Um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ja, alles euer Gesinge und euer Gebete und alles euer, ja, das ist, worum es im Kern bei Jesus geht. Liebe ist alles. Und das hatte dieser Priester nicht verstanden. Er ist auch typisch dafür, dass man Not relativiert. Und jetzt noch einmal an den Kontext kurz denken. Was war die Frage? Die Frage war, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Die Antwort war, Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Und dann kommt was ganz, ganz Seltsames in diesem Text. Also stell dir es vor, da treffen zwei Theologen aufeinander. Und der eine ist sehr umstritten, dieser Jesus, aber die ganzen Wunder, da kann man ja auch nicht leugnen und die Leute sind begeistert. Und der andere, der war lange auf der Bibelschule, der wusste, wie der Hase läuft. Und der kommt jetzt zu Jesus und will sich mit ihm messen und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus, total liebevoll, sagt, was steht denn geschrieben, was liest du? Er gibt ihm den Vortritt, er lässt ihn die Frage beantworten. Was denkst du denn? Und der Mann kriegt so seinen kleinen Auftritt und sagt, Gott lieben und den Nächsten wie mich selbst. Und Jesus sagt, hey Bruder, wunderbar. Ja, das hast du großartig gesagt. Kann ich nicht, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Astrein. Und dann kommt ein Satz, den verstehe ich nicht. Dann kommt der Satz, er aber wollte sich rechtfertigen. Hä? In der NGÜ heißt es, er aber wollte sich verteidigen. Sekunde, wo ist denn hier bitte schön die Not, sich jetzt zu rechtfertigen? Du hast eine Frage gestellt, du hast sie selber beantworten dürfen. Der Rabbi hat dir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, astrein, dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn der Jesus jetzt gesagt hat, ja, nee, ist schon was dran, aber ist schon noch ein bisschen oberflächlich. Und dann würde stehen, er aber wollte sich rechtfertigen, würde ich das total verstehen. Aber er kriegt nur Applaus, er kriegt nur Zuspruch, er aber wollte sich rechtfertigen. Und wie rechtfertigt er sich? Er stellt eine Frage und die lässt tief blicken in die religiöse Seele. Er stellt die Frage, hier Lukas 10, 29, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? In den modernen Übersetzungen steht jetzt manchmal dein Mitmensch. Ich glaube, von der Konsequenz und der Auslegung der Theologie ist das völlig in Ordnung, trage ich mit. Vom Griechischen ist es überhaupt nicht in Ordnung, weil man nimmt ja ein Wort Nächster. Das ist halt ein biblisches Wort. Es gibt halt Worte, die kommen aus alten Zeiten zu uns. Und selbst hier wurde schon hinterfragt, ja, wer soll das denn jetzt bitte schon genau sein? Du sagst ja, ist das nicht klar? Nee, für die Jungs damals nicht. Also mein Nächster, ist das zum Beispiel ein Philister? Also die Nachbarvölker im Alten Testament, die die Israelis immer wieder überfallen haben. Oder Goliath und seine Brüder, ist das mein Nächster? Hätte David vielleicht sich entschuldigen sollen und sagen sollen, oh, es tut mir so leid, eigentlich sind wir sonst viel pazifistischer und lieben alle unsere Nächsten. Und auch die Moabiter, die uns hier das Leben zur Hölle machen, oder die wie heißen denn, Midianiter. Und wie sagen, ist das mein Nächster? Natürlich nicht. Als das geschrieben wurde im Alten Testament, da bezog sich mein Nächster auf meinen jüdischen Bruder. Da bezog sich mein Nächster auf das Volk Gottes. Ja, wir sind Mitbürger dieses Volkes, wir sind Brüder, wir sind Schwester. Das war mein Nächster. Aber dann kam die babylonische Gefangenschaft, dann kam die Rückkehr nach Israel. Aber Israel war dann ein sehr primitives, armes Land. Nie wieder wie in davidischen oder salomonischen Zeiten. Und jetzt gab es auf einmal seit Babylon etwas, was wir Christen sehr gut kennen. Konfessionen. Es gab unterschiedliche Konfessionen. Dieser Mann zum Beispiel, er war Priester, alle Priester waren Sadduzäer. Die Sadduzäer, das war eine, ne, wie wir, verschiedene Freikirchen, die Sadduzäer waren vielleicht eher Landeskirche, weil sie waren ziemlich dick mit den Römern. Und die Sadduzäer waren Fundamentalisten. Ja, die haben an nichts geglaubt, was nicht genau so im Alten Testament stand. Das jüdische Volk ansonsten verstand ihre Theologie schon evolutionär. Da entwickelte sich etwas. Ja, da geht etwas immer weiter. Und Dinge wie der Teufel, Dinge wie die Hölle, Dinge wie so ganz viele Dinge, die wir dann hinterher im Neuen Testament finden, sind im Alten Testament, ja, wenn ich mal ganz großzügig bin, angedeutet. Und die Sadduzäer glaubten all das nicht, weil es da nicht stand. Ich glaube, dem einen oder anderen hier wären die sehr sympathisch gewesen. Ja, das waren die Bibeltreuen. Das waren die, die auf den Buchstaben achtet. Steht er da oder steht er da nicht? Dann gab es die Pharisäer. Das waren die beiden großen konkurrierenden Freikirchen. Es gab noch andere, aber das waren die beiden großen. Und Jesus war Pharisäer. Jesus war aufgewachsen am See Genezareth. Am Anfang haben auch die Pharisäer es noch für möglich gehalten, dass er der Messias sein konnte, war ja einer von ihnen. Klar kommt der Messias von denen. Und dann mit seiner Verkündigung und wie er sie auch scharf kritisierte und scharf korrigierte, ließ die Liebe danach. Und am Ende haben sie ihn genauso gehasst wie die Sadduzäer. Ja? Wer ist denn jetzt bitteschön mein Nächster? Jeder Christ? Auch Katholiken? Sind es Christen? Jeder Christ, aber nur die Getauften oder nur die wirklich in Gehorsamsschritt gegangen sind und oder wer ist denn jetzt mein Nächster? So würde ich diese Frage heute in unsere Zeit rüberholen und interpretieren. Aber ganz egal, ob fromme Gründe oder weniger fromme Gründe, eins als Prinzip bleibt: Es geht darum, die Not zu relativieren und nichts zu tun. Darum geht's. Die Not zu relativieren und nichts zu tun. Und das höre ich auch von Leuten, die gar nicht gläubig sind, die sagen, ach ja, Uwe, was ihr da auch macht mit den Kindern, ich finde das alles so schön, aber ja, es ist ja schon nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Oh, wie ich diese Redewendung von dem Tropfen auf dem heißen Stein hasse. Oh, was für ein Feigenblatt, um gar nichts zu tun. Einmal habe ich einen Text geschrieben, ein Tropfen auf dem heißen Stein, doch jeder Tropfen zählt. Wer eine Seele rettet, der rettet diese Welt. Das ist das, was Christus uns sagen würde. Alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Man kann es ja nicht wirklich. Und es gibt tausend Gründe, nicht zu helfen. Also in meiner Firma, da wird der eine Kerl so gemobbt. Das tut mir auch leid, aber ey, wie der sich auch anzieht und manchmal benimmt. Irgendwie hat er ja auch selber Schuld. Und schon können wir schön neutral bleiben, müssen uns nicht auf die Seite von jemand stellen, der hier fertig gemacht wird. Man hat ja irgendwie auch selber Schuld. Und Spenden, ja, Spenden, sagen heute viele Leute, ach, man weiß ja gar nicht, was da ankommt. Und da gab es ja auch schon Skandale. Und Bettlern soll man übrigens nichts geben. Ja. Also wenn da einer sitzt mit so einem Becher, ich weiß noch, habe ich mal mit ein paar Pastorenkollegen in Düsseldorf am Bahnhof getroffen. Und da saß einer und sagte, Alter, hast du mal einen Euro für einen Hamburger? Und ich hatte nur zwei und sag, ich kauf dir zwei. Und da sagt ein lieber Bruder, der hat das nicht böse gemeint, der sagte, Uwe, weißt du nicht, denen soll man nichts geben? Ich sage, ach was, ja, die geben das nur für Drogen aus. Und ich weiß, ich habe ihm damals gesagt, ja, aber für 2 Euro, also meine Erfahrung ist, so viel Drogen gibt es da nicht. Und ich habe ihm in die Augen geschaut und ich habe gesagt, bitteschön. Und habe noch ihm gesagt, pass bitte auf dich auf, Alter. Und er sagt, ja, ja, mache ich. Und weißt du, sollte er sich heute im Bahnhofsklo den letzten Schuss seines Lebens setzen, da würde es mir schon alles bedeuten, wenn er heute einen Menschen begegnen wäre, der ihn nicht verachtet hat. Dann würde es mir so viel bedeuten, wenn er einem Menschen in die Augen geschaut hätte, der ihm was Positives zugesprochen hätte, der einfach so ein winziges bisschen Empathie, pass auf dich auf, Alter. Ich glaube, das würde mir ganz, ganz viel bedeuten. Es gibt so viel fromme Gründe. Und jetzt nochmal zurück zum Sadduzäer. Jetzt wird es nochmal richtig theologisch, aber nicht schwierig. Nach seiner Religion, in dieser Konfession, er durfte diesem Mann nicht helfen. Es gab nicht nur so diese allgemeinen Argumente, die ich gerade aufgeführt hatte. Nein, es war ihm verboten. Warum war ihm das verboten? Nun, seine frommen Gründe lagen darin, dass er ganz, ganz strengen Reinlichkeitsgeboten unterworfen war. Ja, er ging wahrscheinlich nicht zum Tempel, weil es heißt, er ging hinab. Das heißt, nach Jerusalem gehst du immer hinauf. Das ist so ein biblischer... Er kam wahrscheinlich vom Dienst, aber ob er jetzt ein paar Tage frei hatte oder ab am nächsten Tag oder schon abends den Abenddienst im Tempel machen würde. Er war wichtig, Leute. Ja, guck dich so, es stand in der Bibel. Stand alles in der Bibel. Der Priester, der Levit und er bringt die Opfer und er durfte kein Blut berühren. Wenn er Blut berührt hätte, wäre er unrein gewesen und hätte tagelang keinen Dienst mehr machen sollen. Ja, wie stellt ihr euch das da vor in dem Tempel? Da kommen die Leute aus der ganzen Welt mit ihren Tieren. Ist das unwichtig oder was? Und die wollen Jahwe opfern und die sind von weit her gekommen, haben vieles auf sich genommen und jetzt der Priester, der muss da mit dem Blut rummachen und fällt da mal eben aus oder was? Der durfte nicht. Und wenn dieser Mann in seinen Armen gestorben wäre, dann hätte er nie wieder gedurft. Dann hätte er einen Toten berührt. Also ähnlich wie bei Simson. Deutsch, Simson oder Samson? Samson? Echt? Aber das ist doch der Tabak. Simson. Ja, okay. Ihr wisst, was ich... Ja? Die durften... Kein Blut berühren und nichts Totes jemals berühren. Dieser Mann hätte nie wieder als Priester arbeiten. Und das war doch seine Berufung, oder? Das ist doch, was Gott von ihm wollte. Es gab also auch richtig gute Gründe. Und was Jesus hier sagt, ist erschütternd. Ich sag's jetzt mal mit meinen Worten. Jesus sagt, pfeif auf den Tempel, hier liegt ein Mensch. Und mehr Salbung, mehr Gegenwart Gottes, mehr Herrlichkeit Gottes wirst du nirgendwo finden, in keinem Tempel dieser Welt. Hier ist ein Mensch, der Liebe und Barmherzigkeit braucht. Das ist die Antwort Jesu. Jetzt wird es noch einmal richtig spannend. Die Geschichten, die damals von Rabbinern erzählt wurden, die ähnelten sich. Da hat nicht jeder sich die neuen ausgedacht. Sondern manche Geschichten, die Rabbiner erzählten, die erzählten sie etwas unterschiedlich, je nach ihrer Erkenntnis. Und die Leute, die da waren, ich stelle mir das konkret so vor, die haben alle mit einem Fest gerechnet. Wer ist der Dritte, der jetzt vorbeikommt? Ein Pharisäer. Ja, und die Überlegenheit der pharisäischen Theologie, etwas liberaler und etwas alltagstauglicher, die wäre jetzt hier sehr eindrücklich in diesem Gleichnis dargestellt worden, nämlich, dass wir doch die Richtigen sind. Ich glaube, dass dieses Gleichnis und dieses Gespräch, einander versuchen und so, das hat ja schon einen feindseligen Anfang. Es hat den Hintergrund, dass es einen theologischen Streit gab. Die Sadduzäer, Fundamentalisten, bibeltreu, auf den Buchstaben achtend, die Pharisäer etwas liberaler, manche mehr, manche weniger, es war auch nicht ganz so homogen. Und ja, die Bibel etwas mehr so auslegend. Also ich sag mal so, der Ochse, der am Sabbat in den Brunnen gefallen ist, der durfte rausgezogen werden. Das steht nicht in der Tora. Das war die Lehre der Pharisäer. Ne? Wenn Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, was David tat? Der hat die Brote gegessen, weil er Hunger hatte und so. Das war sehr pharisäisch. Das war eben, da steht eine klare Anweisung. Aber wir gehen eher von einer Situationsethik aus. In diesem Fall war es dann, okay, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Das ist kein sadduzäischer Spruch. Ja, da ist der Mensch für das Gesetz gemacht, und zwar für den Buchstaben. Und das ist mehr das Pharisäische. So, jetzt überleg doch mal, wie schön das gewesen wäre und dass Jesus vielleicht auch wieder ein paar Punkte macht bei seinen eigenen Leuten, mit denen er jetzt auch recht verstritten war. Ja, und einfach sagt, es kam aber ein Pharisäer. Und als er ihn sah, da hatte er Erbarmen und da machte er alles richtig. Das zeigt doch mal die Überlegenheit unserer Konfession. Und dann kommt die größte Frechheit, die ich im Neuen Testament finde. Ich glaube, dass diese Predigt nicht so eine nette hätte helfen sollen und ja, so. Na, ich glaube, dass das eine Provokation sondergleichen war. Das größte Wunder Jesu für mich, habe ich schon mal gesagt, ne, ist ja, dass er 3,5 Jahre so gepredigt hat und dann erst getötet wurde. Weil das ist wirklich ein Tritt, ne? Er lässt einen Samariter kommen. Auch nicht Heide und Zöllner, das wäre ja auch so eine Begrifflichkeit gewesen. Bei Heide und Zöllner geht es immer um das Moralische. Jetzt geht es um die Theologie. Ja, jetzt geht es um 2 Denominationen. Und der Samariter kommt und seine Philosophie ist, meins ist deins und du bist ich. Jetzt sagst du, oh, das klingt aber jetzt sehr buddhistisch. Ja, es klingt ein bisschen komisch, ich gebe es zu, aber ich werde es euch sofort erklären. Der Samariter war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Der hatte hart gearbeitet, der hat sich Mühe gegeben und er hat es echt zu was gebracht. Er hatte Öl und Wein dabei. Ja, ganz, ganz teure Sachen, die nicht einfach so rumlagen, sondern das musstest du dir erstmal leisten können. Er hatte ein eigenes Reittier. Und als er dann diesem Mann geholfen hat, hat er ihn ja irgendwo hingebracht und gesagt, was immer es kostet, ihn zu pflegen, ich komme zurück und ich werde das alles bezahlen. Also Vollkasko, alles übernommen, alles für diesen Mann getan, was er brauchte, einen richtig, richtig gründlichen Job von einem reichen Mann. Und Reiche sind ja jetzt nicht immer die empathischsten Menschen. Reiche sind ja nicht immer die, sondern eben auch die, gerade deshalb oft auch reich sind, weil sie an sich denken, weil sie sehr kämpfen. Aber dieser Samariter war offensichtlich anders. In Lukas 10, 33 sagt es, schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei und als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Mitleid ist ein Wort, das, finde ich, sehr verflacht ist in unserer Sprache. Die alten Übersetzungen sagen, er hatte Erbarmen. Aber außer die Barmer können da auch nicht mehr so viele was mit anfangen. Ich glaube, das Wort, das das biblische Wort am besten auf den Punkt bringt, ist das relativ neudeutsche Wort Empathie. Empathie ist eben nicht, du tust mir leid, sondern Empathie ist, ich versetze mich in dich hinein und ich fühle, was du fühlst. Er ist auf dieser Straße unterwegs und wer von euch in Israel war, in Jerusalem, hat diese Straße bestimmt schon gesehen, die Straße von Jerusalem nach Jericho. Jericho ist die Priesterstadt, da wohnen sie alle, die Beamtenstadt, kannst du sagen. Und dieser Weg zwischen Tempel und dort ist sehr geschlungen und uneinsehbar und perfekt für Diebe, sich irgendwo zu verstecken und Überfälle zu machen. Wenn du da mal dran vorbeifährst, daneben ist eine Autobahn, so kannst du diesen alten Weg richtig gut sehen. Wenn du da mal dran vorbeifährst, dann kannst du dir das richtig vorstellen, ja, wo die Räuber dann und um die Ecke auf einmal waren sie da und also ganz, ganz krass. Und dieser Mann mit seinem Geld, mit seinem Öl, mit seinem Wein, mit dem, was er so erreicht hatte, Er hatte Empathie, also nicht im Sinne von, er war jetzt hier der Supergutmensch. Ich glaube nicht, dass Jesus das sagen wollte. Ich glaube auch nicht, dass Jesus an Supergutmenschen glaubt. Er war nicht der Supersami oder der Superwertemensch. Und er war übrigens auch nicht der Gründer des Arbeiter-Samariter-Bunds. Sondern er war ein Mann, der sich hineinversetzt und sagte, genau dort könnte ich liegen. All mein Geld, all mein Öl, all mein Wein, mein Reiter, alles könnte weg sein. Genau dort könnte ich liegen. Das ist Empathie. Er tut etwas für diese Menschen, von dem er sich wünschen würde, dass es für ihn getan würde. Genau darum geht es bei der Empathie. Er versetzt sich dort hinein. Dieses Wort für Mitleid im Griechischen, das Wurzelwort ist das Wort Darm oder Gedärme. Ja, das heißt, auch eine gute Übersetzung in eine neudeutsche Form wäre, es drehte sich ihm der Magen rum. Er stellte sich vor, ich liege da, ich bin zusammengeschlagen, ich bin. Und dann wird es eben ganz praktisch. Er gibt ihm Geld, er peppelt ihn auf, er bezahlt alles für ihn. Ganz einfach, weil er denkt, genau das könnte ich sein. Und auf eine praktische Art und Weise kehren wir zurück zum Anfang. Er liebt seine Nächsten wie sich selbst. Er würde dort nicht liegen wollen, zusammengeschlagen und ja, und er liebt seinen Nächsten wie sich selbst. Nicht warme Gefühle im Herzen, sondern eine gefährliche Szene, kommen die wieder, gibt es andere, ja, sondern ganz, ganz praktisch, er tat das, was richtig war. Sadduzäer, bibeltreu bis zum Buchstaben. Pharisäer, liberaler, aber dafür alltagstauglich. Samariter, ein Mensch im Ebenbild Gottes gemacht, der noch was spürte. Und Jesus sagt auch, pfeift auf eure Theologie, wenn ihr vorbeigeht. Und lässt auch keinen Pharisäer dran vorbeigehen. Pfeift auf eure Theologie, pfeift auf eure Kirchen, pfeift auf eure Lieder, pfeift auf all das, weil Liebe ist alles. Darum gibt es das Reich Gottes. Dass wir dort sind an diesen Stellen, dass wir Menschen helfen und dass wir, und so heißt ja diese Predigtreihe und nun ist es erklärt, solidarisch Mensch sein, ist nichts Frommes. Das können auch andere. Ich habe Menschen kennengelernt mit einem anderen Glauben oder auch ohne, die sowas von empathisch und liebevoll mit Menschen umgegangen sind, dass sie mir ein Gleichnis, ein Vorbild sind. Und ich wünsche mir so sehr für uns Christen, evangelikale Christen in diesem Land, dass das eine Revolution irgendwann lostritt und dass wir verstehen, all die anderen Sachen sind doch nicht unwichtig, ja, aber dass wir verstehen, worum es Jesus im Kern geht. Liebe ist alles. Dass wir auch in den kommenden Tagen mit Gott unterwegs sind und mit ihm im Gespräch sind. Herr, wo darf ich wachsen? Dass wir jeden Tag in unserer Gebetszeit auch nochmal eine Entscheidung treffen. Ich werde keine Menschen verachten. Nicht meinen Chef, nicht meinen Kollegen, egal wie link, egal was sie mir angetan haben. Ich möchte mit Jesus Christus unterwegs sein. Ich möchte Teil seiner Revolution sein. Und mein Bekenntnis soll sein, Liebe ist alles. Und nicht nur in Gemeinde, nicht nur in Evangelisation, sondern solidarisch Mensch sein in dieser Welt, die so viel Hilfe braucht. Ich beende diese Predigt und diese Predigtreihe mit einem Lied. Und ich habe gedacht, es wäre eine schöne Art und Weise, diese Predigtreihe auf den Punkt zu bringen. Eigentlich hätte das Lied auch gereicht.
Wir sind eins in dem Geiste, wir sind eins in dem Herrn. Wir sind eins in dem Geiste, wir sind eins in dem Herrn. Ja, wir beten um Einheit durch den Geist unseres Herrn, denn wir werden als Christen an der Liebe erkannt. Ja, wir werden an der Liebe erst erkannt. Lasst uns gehen miteinander.
Lasst uns gehen miteinander, lasst uns gehen Hand in Hand und den Menschen es sagen, unser Gott ist im Land und wir werden als Christen an der Liebe erkannt. Ja, wir werden an der Liebe erst erkannt.
Und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, wenn Predigten von mir auf der Prediathek gehört werden. Wenn es dich gesegnet hat und berührt hat und du möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du etwas spenden magst an meinen Verein Schlussstrich e.V., der auf der ganzen Welt gegen Kinderprostitution vorgeht und kämpft und eine gute Arbeit macht. Ganz, ganz herzlichen Dank.